Wer?
Predigtext, liebe Gemeinde, auf den heutigen dritten Advent. Den finden wir im Jesaja-Buch, im 40. Kapitel. Und dort heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Rede mit Jerusalem freundlich und predige ihr, dass ihre Gefangenschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat Doppelstrafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und alle Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe da ist euer Gott, siehe da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Amen. Tröstet. So habe ich es als Predigtext gelesen. Tröstet. So habe ich es als Predigtvorbereitung meditiert. Tröstet. So habe ich es als Predigtauftrag verstanden. Tröstet. Tröstet mein Volk. Und dann bin ich ihm begegnet, jenem 35-jährigen Kaufmann. Seit Jahren gehört er zum CVJM, mit großem Können dirigiert er den Posaunenchor. Jede freie Minute stellt er zur Verfügung. Wie geht's, alter Freund? Frage ich ihn. Aber seine Antwort kommt langsam und zögernd. Zum 1. März ist mir gekündigt. Der Laden wird dicht gemacht, in meiner Branche gibt es keine Arbeit mehr. Die Sorge war unüberhörbar. Hätte ich ihm sagen sollen, dass in unserem Landstrich noch keiner verhungert ist, dass man mit dem Arbeitslosengeld überwintern kann und dass der nächste wirtschaftliche Aufschwung bestimmt kommt? Aber das wäre doch Gerede gewesen, kein Trost. Tröstet die in Sorge Gefangenen. Nur wie? Und dann begegnete ich ihm, jenem 40-jährigen Beamten. Seit Jahren ist er glücklich verheiratet. Drei Kinder wachsen problemlos heran. Droben am Wald hat er sein Eigenheim gebaut. Wie stehen die Aktien? Altes Haus, pflaumte ich ihn an. Aber diesmal ging kein Lächeln über sein Gesicht. Vor 6 Monaten wachte ich mit Nervenschmerzen auf. Seither kriege ich meine Ängste nicht los. Es gibt nichts, was mich erfreuen könnte. Seine Depression war unübersehbar. Hätte ich ihm sagen sollen, dass er mal Pause machen soll, dass alles halb so wild ist und dass auf jeden Dezember wieder ein Mai folgt. Aber das wäre doch Gefasel gewesen, kein Trost. Tröste die in Depression Gefangenen. Nur wie? Und dann habe ich sie besucht. Jene 50-jährige Frau. Seit Jahren liegt sie im Bett. Die Glieder sind nicht mehr zu bewegen. Durch Sonden, durch die Nase wird sie ernährt. Die Krankheit war übermächtig. Hätte ich ihr sagen sollen, dass ihr Sanatorium ein gut geführtes Haus ist, dass herrliche Ozonluft durchs Fenster hereinkommt und dass die Kunst der Medizin immer weiter fortschreitet? Aber das wäre doch Geplapper gewesen, kein Trost. Tröstet die in Krankheit Gefangenen, nur wie? Und dann sah ich all die Jungen, die nicht mehr hinaussehen, all die Erwachsenen, die schon am Ende sind, all die Alten, die nur noch Vorwürfe erheben können. tröstet die in Ängsten Gefangenen, tröstet die in Verzweiflung Gefangenen, tröstet die in Verbitterung Gefangenen, tröstet mein Volk, nur wie? Die damals waren in Babel gefangen. Seit Jahren lebten sie in der Fremde. Nebukadnezar hatte sie kurzerhand deportiert. Die Kinder Israel schmachteten am Euphrat. Und dann bekam der Prophet den Auftrag, zu trösten. Hätte er ihnen sagen sollen, dass auch Babel eine Reise wert ist und dass Zeit die Wunden heilt und dass das ja schon alles irgendwie wieder recht werde. Aber das wäre doch Geschwätz gewesen, kein Trost. Und deshalb sagt der Prophet, was soll ich predigen, was soll ich verkündigen, was soll ich sagen? Tröstet die in Babel Gefangenen, nur wie? Liebe Freunde, mit dem Prophet teilen wir alle das Schicksal, dass Menschen leidige Tröster sind. Wir können eine Trostrunde einläuten, wir können Trostpreise verteilen, wir können ein Trostpflästerchen aufziehen, aber trösten im Sinne von helfen können wir nicht. Nicht, das ist bitter, gallenbitter, aber wahr. Auch an diesem Adventsmorgen gebe es für Sie keinen Trost. Wenn nicht der Gott, der ein Gott allen Trostes genannt wird, den Mund aufgetan und seinem Propheten den Mund gefüllt hätte. Sag dies Wort. Sag den Weg. Sag die Wahrheit. In diesem dreifachen Hinweis können, nein, wir müssen den Trost entdecken. Zum Ersten, sag das Wort. Stellen wir uns einen Gefangenen vor. Heimwehkrank hockt er auf seiner Pritsche. Gefängnismauern schneiden ihn von der Freiheit ab. Und dann bekommt er Besuch. Der Eintretende streckt ihm die Hand entgegen und sagt, guten Tag. Aber der Einsitzende kann sich keinen guten Tag im Knast vorstellen. Nun legt der Ankömmling ein Päckchen auf den Tisch und sagt, ein Gruß von daheim. Aber der Häftling kann mit Grüßen wenig anfangen. Nun zündet dieser Besucher sogar eine Kerze an und sagt, schönen Advent. Aber auch im Kerzenschein sieht er nur seine Zelle. Er braucht letztlich keine Grüße, kein Päckchen, kein Kerzenschein, sondern nur das Wort, du bist begnadigt, du bist erlöst, du bist frei. Genau das passiert bei den israelitischen Gefangenen. Heimwehkrank lagern sie an den Wassern Babels. Die medische Mauer schneidet sie von der Freiheit ab. Und dann taucht dieser Prophet auf. Er wünscht keinen guten Tag unter der sengenden Hitze des Orients. Er bringt keine Grüße vom Jordan. Er zündet keinen Ölzweig vom Tempelberg an. Zweige und Päckchen und Grüße, die bringen ja nichts. Jesaja sagt, du bist begnadigt. Du bist erlöst. Du bist frei. Lieder werden gesungen, Jubel bricht auf. Die ganze Gegend ist voll von diesem Geschrei. Wohl ist das Dunkel noch da, aber die Helle ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Das, liebe Freunde, will an diesem Morgen bei Gefangenen aller Art, vielleicht auch bei Ihnen, wieder passieren. Heimwehkrank liegen Sie in Ihren Betten, leiden Sie an Ihren Depressionen, leben Sie in Ihren Verzweiflungen. Krankenhausmauern, Sanatoriumsmauern, vier Wände schneiden uns von der Freiheit ab. Und dann wird dieser Text laut. Er wünscht uns keine guten Tage bei unseren Schmerzen. Er bringt nicht irgendwelche Grüße vom Himmel. Er zündet erst recht keine falschen Hoffnungen an. Dies alles bringt und verändert ja nichts. Jesus, der sich selbst einmal als die Tür bezeichnet hat, sagt, die Schuld ist vergeben. Ich habe sie weggenommen. Die Gefangenschaft hat ein Ende. Ich habe sie beendet. Du bist frei. Warum ist so wenig Freude unter uns? Warum bricht so wenig Jubel auf? Warum werden so viele Klagelieder angestimmt? Die Sorge ist noch da, aber sie ist doch zeitlich begrenzt. Die Krankheit ist noch da, aber sie dauert nicht ewig. Der Tod ist noch da, aber er hat doch jetzt schon sein Büttelrecht verwirkt. Verstehen Sie jetzt, Jochen Klepper, dieser schwermütige und schwerblütige Dichter, der kurz vor seinem Tod am 10. Dezember 1942, also genau vor 40 Jahren, mitten im Dunkel narzisstischer Verfolgung einfach reimen konnte: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Hören Sie. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Weil das Wort von der Vergebung gesagt ist, deshalb haben alle anderen Worte von der Bedrückung nichts mehr zu sagen. Sag das Wort. Und das Zweite, sag den Weg. Denken wir wieder an unseren Gefangenen. Dankerfüllt steht er in seiner Zelle. Die Gitter haben ihre Schrecken verloren. Nun schaut er hinaus. Er sieht den Gang, aber der geht doch nur zu den Werkstätten, wo man schrecklich schuften muss. Er sieht die Gasse, aber die geht doch nur auf den Hof, wo man seine Runden drehen kann. Er sieht die Straße, aber die geht doch nur bis zum Tor, wo neue Häftlinge hereingezerrt werden. Er sieht ein ganzes Labyrinth von Wegen, aber wo ist denn der Ausweg? Wo? Was nützen ihm all diese Gänge und Straßen und Wege, wenn nicht einer mit dem Hinweis kommt? Dort ist der Weg. Dort geht's hinaus. Dort stimmt die Richtung. Sehen Sie, genau das passiert bei den israelitischen Gefangenen. Dankerfüllt stehen sie in ihren Quartieren. Die Ghettos haben ihre Schrecken verloren. Und dann taucht der Prophet wieder auf. Er spricht nicht von den Gängen zu den babylonischen Arbeitsstellen. Er spricht nicht von den Straßen in der heruntergekommenen Weltstadt. Er spricht nicht von der Prachtstraße, die hinausführt zum Stadttor. All diese Straßen führen ja nicht nach Jerusalem. Jesaja sagt, dort ist der Weg. In der Einöde gibt's eine Bahn. Dort geht's hinaus, alle Hindernisse sind weggeräumt. Dort stimmt die Richtung. Lieder werden noch lauter, der Jubel wird noch stärker. Lieder werden selbst von den Bergen gesungen. Wohl ist der Weg noch schwer, aber diese Wahrheit ist nicht mehr zu leugnen. Und genau das will an diesem Morgen wieder geschehen. Dankerfüllt falten manchen die Hände. Operationssäle, Isolierstationen, Pflegeheime und Altenzimmer, die haben jetzt ihre Schrecken verloren. Aber wie geht's weiter? Was wird morgen sein? Wo ist denn der Ausweg? Und dann wird dieser Text wieder laut. Er spricht nicht von unseren Gehwegen und Asphaltstraßen und Autobahnen, die doch nur Einwegstraßen in den Tod sind. Jesus, der sich einmal selbst als den Weg bezeichnet hat, sagt, dort ist der Weg. Gott hat planiert. Dort ist die Straße. Gott hat trassiert. Dort geht's hinaus. Dort stimmt die Richtung. Jesus kennt doch diesen Weg, er ist ihn selbst gegangen, durch die Täler der Tränen und des Leids hindurch, an den Schlaglöchern der Schuld und Verzweiflung vorbei, durch über die Berge der Sorge und Verzweiflung hinweg, hinauf bis zum Gipfel der Gemeinheit, am Kreuz von Golgatha, aber doch bricht dieser Weg nicht ab, er geht durchs Felsengrab hindurch bis zur Ewigkeit. Seither, liebe Freunde, gibt es einen Ausweg aus jeder Gefangenschaft. Seither gibt es einen Gehweg durch jedes Dunkel. Seither gibt es einen Heimweg zum Vater. Verstehen Sie jetzt, wenn Paul Gerhardt mitten im Dunkel und Schrecken des 30-jährigen Krieges dann singen konnte, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege, des dir den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dein Fuß gehen kann. weil dies Wort vom Weg gesagt ist. Deshalb haben alle anderen Worte von der Ausweglosigkeit nichts mehr zu sagen. Und auch dieses dritte, sag die Wahrheit. Denken wir auch noch einmal an unseren Gefangenen. Kraftgestärkt macht er sich auf den Weg. Die Ketten hat er hinter sich gelassen. Die Landschaft ist offen, aber Wüste. Der Horizont ist weit, aber Steppe. Der Himmel ist klar, aber lauter Hitze. Finde ich den Weg? Habe ich die Kraft? Schaff's ich denn bis zum Ziel? Eine Wegbeschreibung ist schon recht, aber Wegbegleitung tut Not. Was soll mir die ganze Freiheit, wenn keiner mit mir geht? Genau so hören es die israelitischen Gefangenen. Kraftgestärkt haben sie die ersten Schritte gemacht. Babel haben sie hinter sich gelassen. Und dann taucht dieser Prophet zum dritten Mal auf. Er bagatellisiert nicht den Wüstenweg. Er verharmlost den Steppenweg nicht. Er macht nicht in fadenscheinigem Optimismus. Aber er sagt, und so steht es hier, du bist nicht allein. Ein Hirte ist da, der den Weg kennt. Ein Hirte ist da, der trägt. Ein Hirte ist da, der bis zum Ziel kommt. Die Freude ist randvoll. Der Jubel ist nicht mehr zu überbieten. Diese Lieder klingen durchs ganze Land. Wohl ist Jerusalem noch weit. Aber bis dahin schaffen wir es mit diesem Hirten. Und liebe Freunde, genau das wird uns heute Morgen wieder gesagt. Kraftgestärkt haben sich einige auf den Weg des Glaubens gemacht. Vieles haben sie hinter sich gelassen. Und dann kam kein Schlaraffenland, sondern die Wüste. Und dann kam kein Paradies, sondern die Steppe. Und dann kam kein Schatten, sondern die Hitze. Christen sind's, die so fragen, wie finde ich den Weg durch den Irrgarten dieses Lebens? Wie schaffe ich's es bis zum Ziel? Komme ich denn dort endlich an? Aber wie? Und dann meldet sich dieser Text bei ihnen wieder. Der Text versüßt nichts. Er streut keinen Sand in die Augen. Jesus, der sich selbst einmal als die Wahrheit bezeichnet hat, der sagt, ein Hirte ist da. Er wird seine Herde weiden und die Mutterschafe führen. Ein Hirte ist da. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Ein Hirte ist da. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Also endlich einer, der nicht treibt, sondern trägt. Endlich einer, der nicht ausnimmt, sondern annimmt. Endlich einer, der mich nicht in Bausch und Bogen verdammt, sondern der mich im Bausch seines Gewandes und im Bogen seines Armes trägt. Verstehen Sie jetzt, König David, wenn er zu seiner Laute singt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Weil dies Wort von der Wahrheit gesagt ist, deshalb haben alle anderen Worte der Lüge nichts mehr zu sagen. Liebe Freunde, der Gott, der das Sagen in der Welt hat, sagt uns das Wort, den Weg und die Wahrheit, damit wir vom Troste weitersagen können. Und so frage ich, ist dieser Trost nicht sagenhaft?